dürfen doch sagen, dass Gott alles in der Hand hat. In der Offenbarung steht, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass er ganz ruhig ist. Gott hat alles in der Hand von dem, was passieren wird. Und wir wissen aber, dass der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, kämpft um diese Welt. Er ist der Architekt einer neuen Weltordnung. Und zuletzt wird ein frecher König aufstehen, die Welt unter seiner Herrschaft vereinen und die Menschen werden sich über ihn freuen, dass es ihnen hilft. Dieser letzte freche König, den wir auch oft Antichristen nennen. Die Methode Satans ist die Versuchung zur Macht. Der Teufel zeigt dem Herrn Jesus alle Königreiche der Welt und sagt, ich werde dir alle diese Vollmacht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem ich will, gebe ich sie. Bete mich an, oder? Wenn du mich anbetest, kannst du das alles haben. Der Satan will angebetet werden, der Herr Jesus hat ihn aber nicht angebetet, sondern besiegt, den Gott dieser Weltzeit. Nun ist das Gericht dieser Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, hat der Herr gesagt in Johannes 12. Und Gott lässt den Feind noch Zeit. Er ist wie ein Löwe an der Kette, wie ein brüllender Löwe, der sucht jemanden, den er verschlingen kann. Aber man kann ihm widerstehen durch den Glauben. Das sei am Anfang gleich so hier gesagt, bevor wir da über diese Sachen dann jetzt sprechen werden. Eines Tages wird der Herr Jesus Christus eingreifen. Der Gott des Friedens wird den Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen niedermachen. In Römer 16 steht das. Und was wir auch noch wissen sollen von der Bibel her, solange das noch nicht geschieht, solange der Herr Jesus den Satan noch nicht niederwerfen wird und niedermachen wird, wirkt das Böse im Geheimen. Und ich zitiere aus Thessalonicher 2, und nun, was zurückhält, dass er enthüllt werde zu seiner bestimmten Zeit, das wisst ihr. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur ist der da, der jetzt zurückhält, bis es mitten hervorgekommen ist. Und dann wird enthüllt werden der Gesetzlose, den der Herr unwirksam machen wird, durch den Hauch seines Mundes vertilgen und durch die Erscheinung seiner Ankunft. Da stimmt was nicht ganz mit dem Und. Jedenfalls, diese ist ein bisschen eine andere Übersetzung. Das ist die Übersetzung von Herbert Janssen in dem Neuen Testament. Hier, es ist jetzt das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon am Wirken, aber es wird zurückgehalten. Bis es mitten hervorbrechen wird, bis es hervorkommen wird, manche übersetzen, bis es aus der Mitte getan wird, weggetan wird, aber das Griechische sagt hier einfach, bis es das aus der Mitte hervorkommt oder bis es aus der Mitte wird, entsteht. Also das Böse, für uns ist jetzt aber nur wichtig, das Böse wirkt im Geheimen. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass der Feind in Versuchung führt und in Versuchung führen wird weiterhin und dass der Vormarsch dieser antichristlichen Macht möglichst lange verborgen bleiben wird, bis es dann irgendwann eines Tages so richtig ganz klar ausbrechen wird und das Böse richtig mächtig zum Zuge kommen wird. Aber jetzt haben wir es zu tun mit Tarnung, mit Täuschung, mit Betrug und mit Lüge. Das muss man wissen. Und wenn wir dieses Thema Finanzkrise, Systemkrise anschauen, einige haben gemerkt, es gibt in unserer Zeit, irgendwas ist los. Und wir wissen alle, es ist wichtig, was los ist. Es ist von immenser Bedeutung, was passiert. Und was ist das? Was sagt Gottes Wort zum Thema Geld? Wir werden heute ja über vieles über Geld noch hören. Und zuerst Gottes Wort über Geld. Übrigens, wenn ich zu schnell bin, einfach die Hand heben und Fragen stellen. Ihr dürft Fragen stellen, gar kein Problem. Ich habe nur gesagt, jetzt fange ich gerade schnell an, damit ich ein Stück weiterkomme. Zweitens, also Gottes Wort zum Thema Geld. In Geld liegt Versuchung. Das sagt die Bibel an vielen Stellen. Die Geldliebe ist eine Wurzel aller Übel, leitet vom Glauben weg und bringt viele Schmerzen. So heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 10, eine Wurzel aller Übel ist die Geldliebe, Philargyron, oder? Phil heißt viel lieben und Geld. Andere übersetzen ist die Habsucht oder so, aber hier steht die Geldliebe. Etliche, die sich nach ihr ausstreckten, wurden haltlos und irregeleitet vom Glauben weg und fügten sich selbst viele Schmerzensstiche zu. Am Geld klebt Ungerechtigkeit. In Lukas 11 nennt der Herr Jesus das den ungerechten Mammon. Da ist überhaupt der Besitz gemeint, aber vor allem das Geld. Das Geld ist ungerecht verteilt. Das Geld geht durch viele ungerechte Hände und es geschieht viel Ungerechtes damit. Man kann bestechen und wir werden auch sehen, es wird auch viel bestochen mit Geld. Deshalb haben die, die viel Geld haben, viel Macht, weil sie bestechen können. Geld soll man nicht horten, sagt die Bibel, sondern einsetzen. Es soll arbeiten. Macht euch selbst Freunde mittels des ungerechten Mammons. Ich sage nicht, spart den ungerechten Mammon auf und schaut, dass ihr viel ungerechten Mammon habt, sondern macht euch Freunde damit. Nicht schließt Freundschaft mit dem Geld, das ist nicht gemeint, sondern schaut, dass ihr das Geld verwendet, damit ihr Freunde habt, eines Tages, wenn es dann aus ist, die euch dann aufnehmen und sich freuen in der Ewigkeit, weil durch dein Geld, die Bibeln gekauft werden konnten und die Traktate und andere Menschen erreicht wurden oder sonst irgendwie geholfen wurde. Das Geld soll also arbeiten für den Herrn. Und jetzt kommen wir schon zum Geldsystem heute, zu unserem dritten Thema. Erstens, unser Papiergeld, das wir haben, ist nicht gedeckt. Früher hat man immer gedacht und haben wir, also war es auch so, dass jedes Papiergeld, was man hatte, war so wie eine Quittung für Gold. Jemand hat das Gold früher zur Bank gebracht und bekam dafür eine Quittung. Komm, ich bewahre dir das Gold auf, kriegst den Zettel und das heißt, du kannst jederzeit kommen und kannst es für Gold wieder zurücktauschen. Man nennt das die Golddeckung und so wurde dann Papiergeld und Münzgeld gemacht, wo kein Gold drinnen ist, aber trotzdem ist es mit Gold gedeckt gewesen. Man hätte also jederzeit zur Bank gehen können und das alles in Gold wieder umtauschen können oder in Silber. Aber heute ist es nicht mehr so. Unser Geld, das wir haben, das ist reines Papier und es ist nicht gedeckt mit Geld oder es ist sogar nicht einmal Papier, es ist nur ein paar Zahlen auf deinem Konto, wo du mit Computer da nur, du schiebst eigentlich einfach Zahlen auf das andere Konto hinüber, du hast gar kein Geld mehr in der Hand oder mit Kreditkarte. Chiralgeld. Die Golddeckung wurde 1914 aufgehoben, als der Krieg kam. Naja, ist ja klar, sonst hätte man gar keinen Krieg führen können, denn mit dem Gold hätte man niemals bezahlen können, mit dem wenigen Gold. Jetzt hat man aber mehr Geld drucken können, hat man die Golddeckung aufgehoben, hat man mehr Geld drucken können und dann konnte man Krieg führen. Ja? Der Krieg wäre bald aufgehört, hätte man das ganze Papiergeld mit Gold gedeckt. Man hätte gar nicht so viel Geld gehabt zum Krieg führen. Später dann gab es wieder Golddeckung. 1933 hat aber Roosevelt geschaut, dass alles Gold verschwindet in Amerika und dass wer noch Privatgold hat, der musste das eintauschen. Es war bei Höchststrafe verboten, Gold zu besitzen und man musste das dann einfach eintauschen mit einem recht schlechten Kurs. Und die Einlösegarantie des Dollar gegen Gold war dann nur noch gegenüber ausländischen Zentralbanken gültig. Also Leute in Amerika konnten nicht mehr hingehen auf die Bank und sagen, da habe ich 100 Dollar, kann ich das Gold dafür haben. Das gibt's nicht mehr. Später ging es aber noch weiter. Präsident Nixon hat dann eines Tages gesagt, so Schluss damit auch gegenüber den anderen, auch gegenüber allen Zentralbanken der Welt. Pech gehabt, wir geben euch jetzt ab jetzt kein Gold mehr dafür. Einlösegarantie auch gegenüber den Zentralbanken der Welt. Kein Gold mehr für eure Dollar. Und in Zukunft, das sagt uns die Bibel, in Zukunft wird es reines Chiralgeld geben. Das heißt, bargeldlose Bezahlung, Bargeld, alles wird bargeldlos abgewickelt mit Kreditkarten oder Chip und so weiter. Und wenn dann natürlich alles bargeldlos abläuft, dann kann ich dir nicht mehr 5 Euro schenken. Denn das muss dann über die Bank laufen. Dann muss ich dir, kann ich von meinem Konto auf dein Konto 5 Euro schenken. Und dann weiß jeder, dass ich dir 5 Euro, der es nachprüfen will, von der Bank jedenfalls, dass ich dir 5 Euro geschenkt habe. Ja? Also das heißt, es gibt gar keine Geheimnistuerei mehr mit Geld. Es ist alles offen, wenn du, sobald du kein Münzgeld, kein Goldgeld, kein Papiergeld mehr hast, sondern nur noch Chiralgeld, elektronisches Geld sozusagen. Das würde bedeuten totale Kontrolle. Offenbarung 13, Vers 17 heißt es, niemand kann kaufen oder verkaufen, wenn er nicht das Mahlzeichen hat. Also was auch immer das Mahlzeichen sein wird, manche denken, es könnte da doch ein Chip sein mit einer gewissen, mit dieser gewissen Zahl 666 oder so, oder der Name des Tieres. Und dann, wenn man das nicht drauf hat auf die, in dieser Kombination, dann kannst du nicht mehr einkaufen, denn es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr einzukaufen. Es geht nur noch mit elektronischem Geld. Das ist heute sehr leicht vorstellbar. Früher konnte man sich da nichts denken, was das sein soll. Aber heute weiß man das alles schon. Das ist gar kein Problem. Man kann sich einen Chip einoperieren lassen in die rechte Hand oder auf die Stirn und dann braucht man gar nur noch bei der Kasse vorbeigehen und es ist schon bezahlt, vom Konto abgebucht. Oder? Sehr praktisch. Zweiter Punkt über Geld. Unser nicht gedecktes Geld wird durch Vermehrung entwertet. Das heißt, je mehr Geld gedruckt wird, desto weniger ist es wert. Man nennt das auch Inflation. In den letzten 30 Jahren war das so, die haben sich die Produkte oder die Dienste vervierfacht, die man in der Arbeitswelt, ja. Aber die Geldmenge hat sich vervierzigfacht. Und da merken wir, da stimmt dann irgendetwas nicht, oder? Wie geht das, dass die Produkte und die Dienste nur mal 4 und die Geldmenge mal 40? Nun, man hat einfach mehr Geld gedruckt als und dadurch hat man natürlich das Geld entwertet. Jetzt in dem Fall ist es das Geld jetzt sozusagen nur noch ein Zehntel von dem Wert wie vor 30 Jahren. Man nennt das also eine Inflation. Inflation heißt aufblasen, oder? Inflare. Oder hineinblasen irgendwo, ja. Und dann, das heißt, man bläst hier etwas auf. Es ist eine Geldmengenvermehrung. Und das bedeutet dann, dass das Geld weniger wert wird. Und jetzt haben die Gefahr, es entstand natürlich die Gefahr, dass es einen Run auf die Banken gibt, ja. Weil die Leute sich denken, ja, wenn mein Geld nicht mehr so viel wert ist, wer weiß, vielleicht hat die Bank gar nicht mehr so viel Geld von mir und so weiter. Und dann, um diese Gefahr zu verhindern, da hat man dann einfach die Banken gestützt und noch mehr Geld gedruckt und so konnten die Banken gerettet werden, wenn irgendwie Probleme es gibt. Wir haben immer die Möglichkeit, Geld zu drucken. Also das ist dann eine indirekte Besteuerung gewesen. Hier habe ich ein Bild von der amerikanischen Umlaufgeld. Hier ist das Geld gemeint, das ständig im Umlauf ist. Ja, das wurde, wie ihr hier seht, in den letzten Jahren von März 2008 bis März 2009 fast verdoppelt. Inzwischen ist es noch mehr als verdoppelt. Inzwischen müsste man schon sagen, mehr als verdoppelt worden. Das heißt, man hat in den letzten Jahren Unmengen von Geld gedruckt. Das sieht man hier sehr schön an dieser Skala. Indirekte Besteuerung, danke.
Genau, was ist das?
Das heißt, der Staat kann auf indirekte Weise den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, indem er einfach das Geld entwerten lässt. Oder dann ist ja die 100 Euro nur mehr 50 Euro wert. Das heißt, du hast dem Staat 50 Euro geschenkt. durch die Geldentwertung. Du hast noch gleich viel am Konto, aber es ist nur noch die Hälfte wert. Wer hat das Geld? Nun, der Staat hat es einfach gedruckt und auf diese Weise hat er von dir dieses Geld weggenommen. Das ist eine indirekte Besteuerung des Geldes, des Volkes. Ja? Ein Bruder hat ein ganzes Buch geschrieben, sehr, sehr gut. Geld, Gold und die Gottspieler. Roland Bader. Sehr gutes, empfehlenswertes Buch. Also die Gesamtmenge des in einer Wirtschaft umlaufenden Geldes hat sich von März 2008 bis März 2009 verdoppelt. Das war zu dieser Skizze von vorhin. Also Inflation, damit wir etwas verstehen von der Inflation, hier ein paar Zahlen, seit 1959 bis 2004, das ist aus dem Buch von Bader, hat der Dollar 85% seiner Kaufkraft verloren. Das heißt, vorher hast du praktisch 100 Kartoffeln für dieses Geld kaufen können, jetzt kannst du nur mehr 15 Kartoffeln kaufen von dem, für das gleiche Geld, wie 1959. 1913 bis 2000 hat der Dollar 97% seiner Kaufkraft verloren. Und der Euro, den kennen wir seit 10 Jahren, der verlor mittlerweile 50% seiner Kaufkraft. Das kann man belegen. Also ist nur mehr halb so viel wert, wie als er eingeführt wurde. Also das heißt, Geldvermehrung heißt dann auch Geldentwertung. Die Gefahr ist, dass es dann bis zu einer Hyperinflation kommt. Das heißt, dann wird das Geld ganz schnell noch weniger wert. Ja. Wie das zum Beispiel 1923 war und auch 1948, nach dem Krieg jeweils. Und dann gibt es dann eine Währungsreform, wenn eine Hyperinflation ist, sodass du gehst Brot kaufen mit einer Billion Euro, ja, dann irgendwann mal sagt man, ja, wir machen jetzt eine neue Währung und dann kannst du deine alten Euro umtauschen gegen die neuen Euro oder wie die dann heißen werden, aber nur, das ist nicht mehr 1:1, sondern vielleicht 1:1 Million oder 1:1000. Dadurch hast du natürlich das ganze Geld, das du hattest auf dem Sparbuch, ist nur noch ein Tausendstel wert von dem, was es vorher wert gewesen wäre. Mittlerweile, aber ja. Übrigens, diese Inflationsrate, die wir oft hören, die Inflationsrate, das ist beschönigt. Die Banken haben Tricks, dass sie das anders darstellen. Sie sagen, 2-3% pro Jahr ist Inflationsrate. In Wirklichkeit sind es 8-9-10% Inflationsrate pro Jahr. Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Und der ist null. Das hat schon ein Mann aus früher Geschichte gesagt, Voltaire. Dritter Punkt zum Geld. Die Geldvermehrung geschieht durch Schuldenmachen. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden. Was heißt das? Und ich habe es dann gar nicht geglaubt. Aber es ist tatsächlich so. Die Bank erschafft Kreditgeld. Man nennt das Fiat Money. Fiat heißt es werde. Und Money heißt Geld, es werde Geld. Wie Gott gesagt hat, es werde Licht, so sagt man, es werde Geld. Fiat Money, das ist ein Fachausdruck in der Ökonomie. Das heißt, die Bank hat unter gewissen Umständen, kann sie aus dem Nichts Geld erschaffen. Man nennt das auch Fractional Banking. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Fraktionelles Banking. Oder Fractional Reserve Banking eigentlich. Das heißt, die Bank, die ist sehr klug und die Fachleute, die sich das Ganze ausgedacht haben, die kennen sich sehr gut aus mit Geld, die haben schon jahrhundertelange Erfahrung und können da zurückgreifen. Rothschild ist einer der Könige der Bankiers. Und das war so, man braucht eigentlich nicht so viel Geld aufbewahren. Wenn du zum Beispiel 100 Euro auf die Bank bringst, dann könntest du natürlich am nächsten Tag die 100 Euro wieder zurückholen, oder? Aber es kommt nicht jeder und will genau gleich bald das ganze Geld wiederholen. Und da denkt sich die Bank, wunderbar, es kommt nicht jeder. Es kommt höchstens 10% oder 8%. Das heißt, wir brauchen gar nicht das ganze Geld einfach aufbewahren und in die Tresors legen, das eingelegt wird. Nein, wir machen Handel mit dem Geld und wir geben Kredite. Das heißt, man hat sich dann geeinigt, ich denke, das ist die aktuellste Zahl, 8% der Einlagen müssen da sein. Alles andere kann man wieder weiter, mit dem kann man wieder weiterarbeiten. Das heißt, wir geben für den Rest Kredite. Ja, wie schaut das aus? Der A legt in die C-Bank, ich nenne jetzt die einfach so, der Herr A legt in die C-Bank 10.000 Euro ein. Und die C-Bank kann jetzt 9.200 Euro an den Herrn B verleihen, einen Kredit geben. Ja? 8% hält sie in Reserve. Aber jetzt kommt das. Der D, da muss ich jetzt sagen, dieser Mann B bekommt jetzt also bekommt das Geld, oder? Beziehungsweise er bekommt es meistens als Giralgeld, oder? Und er bekommt auch einen Schuldschein sozusagen, aber das Geld, was die Bank dem Herrn B gibt, das ist nicht, das ist aus der Luft geholtes Geld, das ist Geld, das die Bank jetzt machen darf, schaffen darf. Und jetzt käme zum Beispiel noch der Herr D und nimmt bei der C-Bank ein Darlehen von 9.200 Euro. Und dieses Darlehen ist eine Forderung der Bank, also ein Vermögenswert, auf das er dann Zinsen zahlen muss. Von diesem Vermögenswert darf die C-Bank dann wieder 92%, nämlich 8.464 Euro an Darlehen ausgeben. Und davon wieder 92% für den nächsten, also 7.787 Euro. Und wieder 92% an den nächsten, also 7.164 Euro, und so geht das weiter. Und wenn man das alles zusammenzählt, im günstigsten Fall kann die C-Bank aus den 10.000 Euro 75.000 Euro machen. Clever. Das ist Fractional Reserve Banking. Das habe ich lange Zeit nicht gewusst, aber jetzt verstehe ich, warum die Banken so reich werden. Die können das Geld machen und sie bekommen für das gemachte Geld die Zinsen noch dazu. Das kommt noch hinzu. Der Zinsmechanismus führt dazu, dass die Bank sehr, sehr, sehr reich wird. Das führt sogar zur Zentrierung allen Besitzes. Da gibt es diesen berühmten Film von dem Fabian. Das aus dem Nichts erschaffene Geld muss verzinst werden und die Zinsen steigen exponentiell. Was heißt das? Naja, zum Beispiel im Jahre 0 legt jemand als Anlage 1 Cent und er wird 5% verzinst. Ich rechne jetzt mal positiv. Also jetzt bin ich der das Geld auf die Bank bringt und ich bekomme jetzt die Zinsen. Man könnte es auch umgekehrt machen. Ich leihe mir 1 Cent und die Bank bekommt die Zinsen. Aber jetzt machen wir es mal positiv. Im Jahre 15 sind dann das durch die Zinsen und die Zinseszinsen gestiegen auf 2 Cent. Es wird weiterhin verzinst. Im Jahre 29 sind es 4 Cent. Im Jahre 53 sind es 8 Cent, im Jahre 100 sind es 1,11 Euro und im Jahre 250 sind es 1.000 Euro, im Jahre 2000 sind es 20, ja, ich kann die Zahl nicht nennen, das sind 40 Nuller. 40 Nuller, wisst ihr, wie viel Geld das ist? Das sind 436 Milliarden Erdkugeln aus purem Gold. Das ist rein, der Zins ist Zins, wenn man ihn jedes Mal aufrechnet und dann die Prozente also immer wieder dazu gibt. Am Anfang ist es wenig, was sich vermehrt und dann vermehrt sich es immer schneller. Das ist eine Exponentialkurve, ja? Nennt man das in der Mathematik. Jedenfalls, wenn also jetzt eine Bank lange genug Schulden hat, wie zum Beispiel den Staat, Staatsschulden bei der Bank, dann wird die Bank immens reich. Ohne Zinseszinseffekt übrigens wären es nur 2 Euro gewesen. Hätten wir nur immer bei 5% geblieben und hätten wir das Gewonnene nicht mehr verzinst, oder? Dann wären es nur 2 Euro. Wenn ihr es nicht glaubt, ich habe es nicht geglaubt. Da habe ich hingesetzt und habe nachgerechnet und dann musste ich sagen, stimmt. Es stimmt. Ihr könnt es nachrechnen. Ebenso geht es bei den Schulden. Und deshalb, wenn also ein Staat lange genug einer Bank oder einem Bankenkartell etwas schuldet, dann wird dieses Bankenkartell immens reich. Zum Schluss hat es allen Besitz. Das war sehr klug ausgedacht. Überhaupt ist der Zins eine interessante Sache. Da kommt jetzt die Geschichte von Fabian. Der Zins ist eine interessante Geschichte. Der Zins versklavt den Menschen. Und deshalb hat die Bibel den Zins verboten. wenn ihr die Bibel gelesen habt, 5. Mose, es ist strengstens verboten, wenn man Geld herborgt, dass man Zins dafür nimmt. 10 Menschen leben auf der Welt. Ich schaffe Geldstücke und gebe jedem 10. 10 Geldstücke. Ich habe also 100 Geldstücke gemacht, oder? Jetzt gebe ich jedem 10 Geldstücke. Und sage, dafür gebt ihr mir in einem Jahr, jeder von euch, 11 Geldstücke zurück. 10% Zinsen. Irgendwas habe ich ja auch getan und ihr müsst ja mich belohnen dafür. Ja, was passiert jetzt? Es gibt 100 Geldstücke und in einem Jahr sollen 110 vorhanden sein. Wie geht das? Merkt ihr? Durch den Zins, wenn ich das Geld mache und bereitstelle und verleihe und dann Zinsen verlange dafür, dann gibt es Probleme. Irgendwer geht leer aus. Woher soll jeder das 11. Stück nehmen? Naja, durch Arbeit einem anderen wegnehmen, oder? Konkurrenzkampf. Du musst halt arbeiten und dann handelst du es von dem anderen. Ja, aber dann hat der andere einen weniger oder sogar mehr weniger. Also dem fehlen dann nicht nur einer, dem fehlt dann 2. Oder es fehlen ihm vielleicht alle 11. Die andere Möglichkeit ist dann, ja, gehst halt zur Bank und nimmst ein neues Darlehen auf, das verzinst wird. Und die 10% werden aber immer fehlen. Und die Schuld wird sich exponentiell vermehren. Zinseszinseffekt. Versteht ihr? Das ist der Grund, warum die Banken immer reicher wurden. Die Zinsversklavung. Und jetzt kommen wir zur der fünfte Satz über das heutige Geldsystem, das Geldwesen. Die Staatsverschuldung ist zu groß. Der Amerika ist mit 11,5 Billionen Dollar verschuldet. Das heißt, 33 Euro pro Kopf für jedes Kind, das in Amerika geboren wird, hat schon 33.000 Euro pro Kopf Verschuldung. Aber da wird jetzt nicht die Verschuldung eingerechnet, die man jetzt verdeckt hat, ja, zum Beispiel durch Versprechen der Regierung für Pensionen und so weiter. Da kommen noch 45 Billionen Dollar kommen hinzu. Die USA hat allein im Jahre 2008, 2009 ein Defizit von 1 Billion Dollar angehäuft, also 7 Milliarden pro Tag. Auch heute, jeden Tag. Es gibt einen Schuldenzähler im Internet. Wenn man da draufklickt, dann sieht man, wie jeden Tag die Schulden wachsen. Auch in Deutschland übrigens gibt es einen Schuldenzähler. 7 Milliarden jeden Tag Schulden gemacht. Deutschland 1,65 Billionen Euro. Das gibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 20.600 Euro pro Kopf. Die verdeckte Verschuldung, die Zusagen aus Sozialversicherungen für die kommenden Jahre sind insgesamt 5 Billionen Euro. Also Schuldenvermehrung, wenn man jetzt das Beispiel Amerika nimmt, in den letzten Jahren ist es immer schlimmer geworden. Vom Jahr 1980 bis 2009, also in den letzten 30 Jahren knapp, haben sie von 2 Billionen Schulden auf 11 Billionen Schulden es geschafft. 11,6 ist die neue Zahl. Also in 29 Jahren um 9 Billionen mehr Schulden. September 2007 bis April 2009, die letzten 2 Jahre, 1,5 Jahre, von 4 Billionen auf 11 Billionen. Allein in 2 Jahren also, oder 1,5 Jahren, 7 Billionen Dollar. Das Bio gehört hier weg. Das Bio. Also entweder die Nuller oder das Bio. 1959 bis zum April 2009 stiegen die Schulden von 0,3 auf 11. Ihr merkt also, in den letzten Jahren waren es immer mehr. Das 40-fache in 50 Jahren. Der Mann, der die Amerika in die Schulden gestürzt hat, das war dieser Vorsitzende der Federal Reserve Bank, die keine Bank ist, sondern eine Privatkartell, die Notenbank, sogenannte Notenbank von Amerika. Der Vorsitzende Greenspan unter seiner Vorsitz hat die Federal mehr Geld erzeugt als unter allen vorherigen Federal Präsidenten zusammen. 6. Satz. Die Verschuldung führt zu Staatsbankrott und Währungsreform normalerweise. Staatsverschuldung kann nicht zurückgezahlt werden. Es ist zu groß. Es ist zu groß und da kann man noch so viel vom Sparen reden. Es kann nicht zurückgezahlt werden. Es ist auch nicht beabsichtigt. Das wissen auch die Zentralbanken genau. Aber die sprechen nicht darüber, denn die Aufgabe der Notenbanken ist es schließlich, die Geldillusion zu erhalten. Am Ende ist der Gewinner, ist der Gewinner, der es schafft, den höchsten Schuldenberg anzuhäufen. Warum? Zum Schluss wird der Knopf gedrückt und es gibt einen Strich, einen Schnitt. Man nennt das Währungsreform und die Staatsschulden sind gestrichen, aber leider nicht die persönlichen Schulden. Also bei einer Währungsreform werden die Staatsschulden gestrichen, aber die persönlichen Schulden bleiben. Das heißt, es wäre so von dieser Warte aus gedacht, wenn ich jetzt ein Staatsmann wäre, müsste ich sagen, ja, dann machen wir doch so möglichst viel Schulden und arbeiten wir auf diesen Punkt hin, wo es dann die Währungsreform gibt. Denn wenn ich viel Schulden mache und aus dem Ausland einkaufe, dann habe ich Güter für wertloses Geld gekauft. Oder ich gebe Papier, Sie geben mir Güter. Das ist genau das, was Amerika gemacht hat. Und dann könnte man ja den Knopf drücken. Also die Verschuldung führt zum Staatsbankrott und zur Währungsreform. Und zwar dann, wenn die Hochfinanz es will. Auf diesen Satz werde ich nachher noch kommen. Das heißt, wir kommen gleich dazu. Ihr seht, wir sind sehr schnell unterwegs. Aber geht es so in den Tempo? Sind wir in etwa mitgekommen? Ich spare mir jetzt die Zeit, dass ich die ganzen Phasen der Finanzkrise beschreibe, wie die entstanden ist in den letzten 4, 5, 6 Jahren. Ich kann nur so viel sagen, der Hauptgrund war der, dass die Notenbank von Amerika hat die Leute gelockt, dass sie Häuser kaufen mit ganz, ganz günstiger Zinspolitik. Und es konnten sich Leute Häuser kaufen, die es eigentlich nie hätten kaufen dürfen. Man hat auf Schulden gekauft. Es wurde ganz viel Werbung gemacht, macht viel Schulden, nehmt euch einen Kredit und kauft. Und das hat man dann gemacht. Und dann sind die Zinsen raufgefahren und das 12-fache erhöht, bis auf 5,25% Zinsen. Und dann, da war die Notenbank letztlich daran dahinter. Letztlich ist die es gewesen. Und was war dann? Dann konnten die Leute ihre Häuser nicht mehr bedienen, oder? Die konnten nicht mehr zurückzahlen. Man hatte nicht gesicherte Zinsfuß. Oder man hatte da einfach, in Amerika ist das so, ich glaube in Deutschland ist das ein bisschen anders. Ich kenne mich nicht so aus, der Horst weiß das vielleicht oder sonst wer weiß das besser. Aber jedenfalls konnten die Zinsen nicht mehr bedienen, mussten also ihre Häuser veräußern, die Häuser verfielen an Wert und niemand wollte sie, jeder wusste, das ist alles gar nichts mehr wert, da kriege ich auch nichts mehr dafür. Und das war der Hauptauslöser. Es gab dann noch andere Dinge, andere Blasen, Immobilienblase und andere Blasen, Kreditblase. Aber das spare ich mir jetzt. Ich möchte hier heute über die Hintergründe ein bisschen was sagen. Und wir haben hier eine Hochfinanz, das heißt ganz reiche Leute. Und die sitzen natürlich in den Zentralbanken, beziehungsweise hinter den Kulissen der Zentralbanken. Und das ist ein alter Spruch, der schon immer gegolten hat, dass Geld die Welt regiert. Wer also das Geld regiert, der hat alles. Meyer Amschel Rothschild, ein Mann aus dem 18. bis 19. Jahrhundert, war ein sehr weiser Bankier. Erlaubt mir, das Geld einer Nation auszugeben, und zu bestimmen, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Der hat gewusst, wovon er spricht. Wenn ich Geld machen kann, habe ich alles in der Hand. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mir ist egal, welche Marionette auf dem englischen Thron sitzt, sagt sein Sohn Nathan, und das britische Weltreich regiert. Ich kontrolliere die Geldmenge. Und wer die britische Geldmenge kontrolliert, kontrolliert auch das britische Empire. Es ist so, das Geld ist letztlich die entscheidende Macht in dieser Welt. Jemand hat gesagt, das Geld Heinrich Heine. Das Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet. Sehr mit spitzer Zunge, aber treffend. Treffend gesagt. Nun, zum Federal Reserve System ein Beispiel über die Macht der Hochfinanz. Und es ist deshalb sehr wichtig, das ist die amerikanische Notenbank, wie man sie auch nennt. Sie ist aber nicht federal, das heißt, sie ist nicht staatlich. Sie ist ein Zusammenschluss von Privatbanken, man nennt das ein Kartell, die haben sich einfach zusammengetan. Früher haben sie vielleicht gegeneinander gearbeitet, dann haben sie gesagt, nein, wir tun uns zusammen und wir schauen, dass wir etwas Kluges machen, dass wir nicht pleite gehen bei einem Run auf die Bank. Also ein Zusammenschluss von Privatbanken, nicht eine Nationalbank, das darf man nicht verwechseln. Also die Federal Reserve, das heißt zwar nationales Reservesystem, aber es ist nicht eine Nationalbank und sie ist auch nicht Eigentum des Staates, sondern sie gehört Privatleuten. Ich sage es gleich, welchen Leuten. Aber sie funktioniert wie eine staatliche Nationalbank und Notenbank. Das heißt, sie ist zuständig für die Geldausgabe. Die Fed-Eigentümer sind die Rothschild-Banken in London und Paris, die Lazar Brothers in Paris, Israel Moses in Italien, Warburg in Amsterdam und Hamburg, Lehman in New York, Kuhn und Loeb in New York, Chase Manhattan, das ist Rockefeller und so, in New York, Goldman Sachs, ich glaube, das ist auch die Rockefeller Oil, steht da irgendwie dahinter, Goldman Sachs in New York. Größte Anteile haben also die Rockefeller und die Rothschild. Man sagt, der Rothschild hätte 97% von den Anteilsscheinen, 57% von den Anteilsscheinen, ich weiß es nicht. Das wird ja alles geheim gehalten. Das sind ja nur so Insider-Informationen von irgendwo. Da kann man nicht so sicher gehen, ob die wirklich auch stimmen. Aber wichtig ist trotzdem, dass wir wissen, es sind Privatleute, die hinter der Notenbank stehen. Wie entstand diese Federal Reserve? Ich nenne sie hier Fed. Sie ist kurz, sie wird auch so genannt, die Fed. Sie wurde gegründet von David Rockefellers Großvater mütterlicherseits, der Senator Nelson Aldrich, der Rothschild-Agent J.P. Morgan. Morgan ist ja bekannt, die Morgan Bank in New York ist ja, hat ja ungeheure Profit gemacht durch die Krise. Ich glaube 3 Milliarden in letzter Zeit, im letzten Jahr. Rothschild Cousin und Agent Paul Warburg, der wurde extra nach Amerika gesandt von Alfred Rothschild in London. Die hatten, es waren 7 Leute, die hatten ein Geheimtreffen auf Jekyll Island. Horst, liest du das Buch?
Ja, hast du
es durch? Es ist ein dickes Buch. Ja, also da gibt's einige Bücher drüber, aber der wie heißt der? Griffin, genau, gewisser Griffin hat das geschrieben. Und es gibt andere auch, die darüber geschrieben haben, dass es hier ein Geheimtreffen gab 1910, wo sich die großen Finanzleute sich was ausgeheckt haben. Und es kam dann tatsächlich so, dass die Hochfinanz einen Mann stark mit Geld unterstützt hat, den sie dann zum US-Präsidenten manövrieren konnten. Das war ihr Mann, der heißt Woodrow Wilson. Ich habe den Namen vergessen zu schreiben, nur den Vornamen. Woodrow Wilson heißt er. Sind hier ein Fehler. Und dieser Wilson hat dann am 23. Dezember 1913, als so gerade die Weihnachtsferien waren und man hat das geschickt eingefädelt, es waren von den Senatoren nicht alle da und man konnte die anderen irgendwie doch überzeugen und jedenfalls kam das durch im Kongress, weil man mit verdeckten Karten gespielt hat und Woodrow Wilson hat dann dieses Federal Reserve Act unterzeichnet und seither gibt es diese besondere Notenbank in Amerika. Es gab früher auch welche, die waren ein bisschen anders aufgebaut, aber jetzt die ist sehr wichtig, diese Notenbank. Damals hat ein gewisser Lindbergh, der verwandt ist mit diesem Flugzeugerfinder, Lindbergh hat im Kongress damals gesagt, dieses Gesetz etabliert das gigantischste Kartell auf Erden. Dadurch wird die unsichtbare Regierung der Geldmacht legalisiert sein. Das neue Gesetz wird Inflation erzeugen, wann immer die Hochfinanz es will. Wann immer das, dieses Kartell, der, diese Privatleute, die dahinter stehen, wann immer die wünschen, werden die Inflation erzeugen. Und das, der hat das durchblickt. Der hat damals und hat dagegen gestimmt, aber leider hat er seine Kollegen nicht überzeugen können. Hat es durchblickt. Hier geschieht, war ein ungeheurer Betrug, vielleicht der größte Betrug des Jahrhunderts überhaupt. Und Wilson hat es erst später durchblickt. Wilson hat am Ende seines Jahres in seinen Memoiren geschrieben, ich bin ein höchst unglücklicher Mensch. Unbewusst habe ich mein Land in den Ruin versetzt. Eine große Industrienation wird beherrscht von ihrem Kreditsystem. Das Wachstum der Nation und alle unsere Tätigkeiten sind darum in den Händen weniger Männer. Wir gehören nun zu den am schlechtesten regierten und am vollständigsten dominierten, beherrschten Regierungen der zivilisierten Welt. Wir sind eine Regierung kraft der Meinung und Nötigung einer kleinen Gruppe dominierender Männer. Zu spät. Es war durch. Und später hatten es dann einige versucht, das rückgängig zu machen. Einer war John F. Kennedy, aber der wurde eigenartigerweise dann ermordet. Und es ist ein Mord, der bis heute nicht aufgedeckt wurde. Wo man eigentlich der nicht wirklich geklärt wurde, wer ihn umgebracht hat. Nun, die Federal Reserve hat besondere Privilegien. Sie ist privatwirtschaftlich organisiert. Sie ist unabhängig von der Regierung. Auch wenn es manchmal so heißt, der hat doch ein Recht. Nun, der Präsident hat nur ein Mitspracherecht bei der Wahl des Vorsitzenden oder des Direktoriums. Aber er hat nicht eigentlich wirkliche Einfluss auf die Federal Reserve. Der Vorsitzende wird von einem Gremium ernannt und er regiert, solange er möchte. Greenspan hat sehr lange regiert, fast 20 Jahre, glaube ich, 19 Jahre. Federal ist niemandem rechenschaftspflichtig, letztlich. Man spricht zwar immer wieder von einer Kontrolle der Federal, aber die Kontrolle funktioniert nicht, denn die Federal lässt sich nicht kontrollieren. Ich kann dazu vielleicht nachher noch ein paar Zitate bringen. Aber letztlich nicht kontrolliert. Was ist die Macht dieser? Das ist nicht nur die Federal, auch andere Notenbanken, aber hier geht es besonders um die Federal Reserve. Das Komitee des offenen Marktes dieser Notenbank, der Federal, produziert also Dollarscheine als Kreditgeld. Die Federal verleiht die Banknoten der US-Regierung, also die Regierung, borgt sich die aus und die Regierung bezahlt die Zinsen. Das heißt, die Federal bekommt also für Zinsen für Geld, das sie nur geschaffen hat aus dem Nichts. Und zwar zum Beispiel im Jahre 1992 waren das 5 Billionen US-Dollar Schulden. Da war dann die jährliche Zinsschuld, war jährlich zu bezahlen vom Staat 200 Milliarden Dollar an die Federal. Und das gehört jetzt der Federal. Das heißt, diesen 12 Bankeninstitutionen. Das gehört der Staat bezahlt also der Federal dieses Zinsgeld. Die Zinsen gehen also in die Taschen der Besitzer, das ist Rothschild und so weiter. Diese großen Banken, wo ich vorher aufgezählt habe. Die meisten Amerikaner verstehen nicht wirklich das Vorgehen der internationalen Geldleihenden. Die Kassen des Federal Reserve Systems sind nie wirklich geprüft worden. Es handelt außerhalb der Aufsicht des Kongresses und manipuliert das Kreditwesen der Vereinigten Staaten. So der Senator Barry Goldwater, der ein Präsidentschaftskandidat 1964 war. Auf die Frage, wie die Beziehung der Federal, also der Greenspan wurde gefragt, der Vorsitzende wurde gefragt, wie ist denn die Beziehung zwischen Greenspan zu dem US-Präsidenten? Und dann hat er gesagt, zuerst sei klargestellt, die US-Notenbank ist eine unabhängige Einrichtung. Das bedeutet im Grunde, keine andere Behörde der Regierung hat ein Vetorecht, wenn wir Maßnahmen beschließen. Solange diese Regelung gilt, und es hat nicht den Anschein, dass die Regierung oder der Kongress oder sonst wer verlangen, dass wir Dinge tun, die wir als nicht in unserem Sinne erachten, solange dieses also gilt, spielt die Beziehung gar keine Rolle. Ich habe das Zitat, das ist aus einem Film, das heißt, man kann es im Internet kann man es anhören, man sieht ihn sprechen, wie er das sagt. Das ist also authentisch. Ein Interview im Sender PBS im Programm News Hour von Alan Greenspan. Also, das heißt, er sagt hier mit anderen Worten, wir sind über dem Gesetz. Niemand hat ein Vetorecht, wenn wir was beschließen. Wenn wir sagen, wir machen so, dann kann nicht der Kongress kommen oder sonst wer kommen und sagen, so könnt ihr das nicht machen. Wir machen das so. Das ist hier ein böses Bild von Greenspan als Vampir, wie er den Dollar von 100 auf 0 bringt. Seht ihr? Und dahinter ist der Nachfolger von Greenspan, das ist der Bernanke. Der Vorsitzende der Federal, der Notenbank von Amerika, seit 2 Jahren. Bernanke wurde übrigens gefragt, das ist noch ganz jung, am 4. Juli, wurde zu ihm gesagt, wie das jetzt ist, man sollte eigentlich die Federal mehr kontrollieren können. Dann sagt er Folgendes, und hört euch das an. Meine Besorgnis über die Gesetzgebung ist, dass wenn das Government Accountability Office, also da gibt es ein Büro, das zuständig wäre, die Federal zu kontrollieren, oder ein Regierungsamt für Verantwortlichkeit heißt das. Wenn also dieses Amt nicht nur die betrieblichen Aspekte des Programms bis ins Detail prüft, sondern auch die Urteile über unsere politischen Entscheidungen fällt, dann wäre das gewissermaßen eine Übernahme durch den Kongress, und eine Ablehnung der Federal Reserve wäre sehr destruktiv für die Stabilität des Finanzsystems, des Dollars und der nationalen Wirtschaftssituation. Das ist jetzt sehr hochgestochen gesagt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Wenn ihr uns kontrollieren wollt und prüfen wollt, dann liefern wir euch einen ganz gewaltigen Kollaps. Und die konnten nichts mehr sagen. Dann bricht eure Wirtschaft völlig zusammen. Warum? Die Federal hat diese Macht. Weil hier die großen Finanziers dahinter sitzen. Also der weiß genau, wie er drohen kann. Also es geht hier wirklich um ganz böse Dinge. Zur Lösung der Finanzkrise hat die Federal über 8 Billionen Dollar an Krediten und Bürgschaften an Banken und Finanzinstitute vergeben. Sie wurde dann gefragt, wem habt ihr das Geld gegeben? Und sie haben gesagt, wir sagen es nicht. Wir sagen es nicht. Da gibt es ein englisches Interview im Internet, das können Sie sich anhören. Ich hab den Link. Also, der Spiegel Online hat das dann auf den Punkt gebracht, vor kurzem, 25. Juni, die USA leiht die benötigten Gelder nicht aus, sondern sie druckt sie. Das Vertrauen in die Seriosität der USA hat derart gelitten, dass immer weniger Ausländer die neuen Staatsanleihen kaufen. Und wenn niemand anderer mehr kauft, dann sagt die Notenbank, dann kaufen wir es uns selbst ab. Die Notenbank der USA kauft sich daher selbst die Papiere ab, mit Geld, das sie vorher selbst gedruckt hat. Das ist das Beste. Dadurch kann man Geld vermehren. Dadurch kann man einfach Geld vermehren, und dadurch geschieht eine furchtbare Inflation. Also der Spiegel nennt das hier die wundersame Geldvermehrung, und das führt natürlich zu einer ganz schrecklichen Inflation. Was hat die Hochfinanz jetzt nun mit der Krise zu tun? Nun, durch die starke Vermehrung des Dollars bekommt die Hochfinanz ganz viel finanzielle Mittel, mit denen sie fast die ganze Welt aufkaufen kann, nämlich mit ganz billigem Geld, das gedruckt wird, das eigentlich fast wie Falschgeld ist, weil es nichts mehr wert ist. Aber solange die Welt an den Dollar glaubt, kann man mit dem Dollar noch kaufen. Monopole bei den Rohstoffen verschafft sie sich, also bei Gold und Kupfer und Zink und Uran und Glasfaserkabeln, den Medien, das wird alles aufgekauft mit diesem Dollar, und auch sogar, man spricht sogar, also die wollen auch das Trinkwasser und so weiter. Also der Plan ist, auch sogar über den Weizen ein Monopol zu haben, und zwar ein genmanipuliertes Saatgut, das sich nicht vermehrt, weil wenn man das Monopol drauf hat, dann müssen alle Bauern das kaufen, jedes Jahr. Sie können das eigene nicht mehr verwenden. Das kann sich nicht mehr vermehren, dieses Saatgut. Eigenes dürfen Sie dann nicht mehr verwenden, und dann sind sie abhängig und müssen, das gibt natürlich ungeheure Geschäfte für die Hochfinanz. Trinkwassermonopol etc. Letztlich ist es dann so, weil die Hochfinanz so groß, so stark ist, so finanzstark ist, können sie natürlich auch, haben sie ungeheuren Einfluss auf die Politik. Das ist leider so. Und die Hochfinanz wollen aber nicht nur reich werden, die Leute, sie wollen eine einheitliche Weltwährung haben, denn dann geht es noch besser. Eine bargeldlose Bezahlung und dadurch haben wir eine völlige Kontrolle. Also das wäre so ihr Ziel. Ja, ob sie das erreichen, ist eine andere Frage. Es gibt immer noch einen Gott über der Hochfinanz. Das wäre der Satan. Aber es gibt einen Gott über den Satan auch noch. Sie wollen eine neue Weltordnung, wo halt dann vor allem Kontrolle über alles und jedes herrscht. Und wir kommen drauf. Hier ein paar Zitate noch zum Schluss. Ich sehe in naher Zukunft eine Krise heraufziehen, die Geld macht. Eine Zeit der Korruption an höchsten Stellen. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Lincoln. Abraham Lincoln. 1840, 50, so in dieser erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Finanzleute des Landes werden die Voreingenommenheit der Menschen zu ihrem Vorteil nutzen, bis der Wohlstand sich in wenigen Händen angesammelt hat und die Republik zerstört ist. Abraham Lincoln. Schon mit Weitblick das vorausgesehen, zu seiner Zeit, obwohl es da gab es noch keine Federal, aber es gab schon Banken, die in dieser Art gehandelt haben, zum Bank of England zum Beispiel auch. Ja, ist auch umgebracht worden und ist auch ungeklärt, oder? Ja.
Ein Scheinkäfer wurde gefunden, aber wer war es wahrscheinlich?
Weiter. Ich glaube, Bankinstitutionen sind für unsere Freiheiten gefährlicher als stehende Armeen, hat schon einer der ersten Präsidenten, Thomas Jefferson in Amerika, dritter Präsident, gesagt. Bankinstitutionen sind gefährlich. Wenn das amerikanische Volk es den Privatbanken jemals erlaubt, die Ausgabe ihres Geldes zu kontrollieren, dann werden diese Banken und Konzerne den Menschen ihren ganzen Besitz wegnehmen, bis ihre Kinder obdachlos aufwachen auf dem Kontinent, den ihre Vorväter erobert haben. Sehr großer Weitblick von Jefferson. Mit der Kontrolle über das Öl beherrscht man die Nationen, mit der Kontrolle über die Nahrungsmittel beherrscht man die Bevölkerungen, mit der Kontrolle über das Geld beherrscht man die Welt. Kissinger ist ja auch ein Insider von denen, spielt mit denen zusammen. Lange Zeit Sicherheitsberater des US-Präsidenten und Außenminister Amerika. Wer auch immer die Geldmenge in unserem Land kontrolliert, ist der uneingeschränkte Herrscher über den gesamten Handel und die Industrie. James Garfield. Und so begreift man, dass das ganze System einfach gesteuert werden kann. Durch einige wenige an seiner Spitze. Ja. In der Politik geschieht nichts zufällig. Und wenn etwas geschieht, dann kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Hat niemand anderer als Franklin Roosevelt gesagt, der das ja wissen muss, der ja selber sehr viel nicht Gutes gemacht hat. Die jetzige Krise ist provoziert worden. Das ist die Schlussfolgerung. Wenn wir jetzt eine Finanzkrise haben, dann ist es nicht eine Finanzkrise, die zufällig entstanden ist oder wo irgendeiner einen kleinen Fehler gemacht hat, der dann größer geworden ist. Nein. Diese Krise ist provoziert worden, das sagen viele Leute, das haben viele erkannt, zum Beispiel ein gewisser Dirk Müller, das ist ein deutscher Finanzexperte, man nennt ihn auch Mr. Dax, der wird auch in Topic manchmal zitiert. Der hat, da gibt es ein Interview im Internet, man hätte diese Krise mit einem einzigen Hinweis, mit einer Entscheidung hätte man sie beenden können, hat er gesagt. Und das ist nicht passiert. Und ich frage mich, warum das nicht passiert ist. Ich frage mich zum Beispiel, warum, wenn doch jeder davon ausgeht, dass eine der Hauptursachen die fallenden Immobilienpreise in Amerika sind, warum man Billionen in die Hand nimmt, um die Banken zu retten und die Konjunktur zu unterstützen und so weiter. Warum hat niemand auch nur einen Teil dieses Geldes in die Hand genommen und die Immobilienmärkte gestützt? Es wäre ein leichtes gewesen, mit einer einfachen Erklärung die Immobilienmärkte zu stützen, ohne auch nur Geld in die Hand nehmen zu müssen. Da könnte man sich vorstellen, dass der US-Staat beispielsweise die Immobilienpreise vom Sommer garantiert, also im Herbst, oder ja, Herbst war das, wo die Preise runterfielen auf fast null, oder? Hätten die sagen können, wir stützen eure Häuser. Ihr könnt sie um genau den Preis verkaufen, wie sie im Sommer noch wert hatten. Hätte man das getan, wäre keine Krise gekommen. Dass der US-Staat beispielsweise die Immobilienpreise des Sommers 2008 garantiert, wer also sein Haus verkaufen möchte und keinen Käufer findet, dem garantiert der Staat die Immobilienpreise vom Sommer 2008. Die Konsequenz wäre, dass der Staat nicht ein einziges Grundstück kaufen müsste, denn jeder Investor würde sich auf diese Grundstücke stürzen, denn es bestünde kein Risiko nach unten und maximale Chance nach oben. Die amerikanischen Grundstücke hätten sofort wieder einen Wert, könnten beliehen werden, die Bürger könnten wieder Kredite aufnehmen, die Banken könnten diese Kredite wieder absichern, dann sind das keine faulen Kredite mehr. Sie könnten ihre eigenen Bestände wieder bewerten, die Krise wäre mit einer Entscheidung, die nicht einmal Geld kosten würde, erledigt. Und das hat man nicht gemacht. Man hat die Immobilien nicht einmal angefasst. Da stellt sich für mich die Frage, sagt Dirk Müller, hat man überhaupt ein Interesse daran, seitens der USA diese Krise zu beenden? Oder ist das, was wir hier erleben, ein organisierter, kontrollierter Drawdown, ein Herunterfahren eines Systems? Und für einen Reset, für einen Neustart des Systems nach neuen Bedingungen, wie immer die dann aussehen werden. Da fragt der Reporter, ja, wer könnte daran Interesse haben? Dann sagte Dirk Müller, wir haben seit Jahrzehnten eine Machthydra, eine Schlange mit vielen Köpfen in den USA, die das Zentrum der Finanz- und Wirtschaftswelt sind. Das sind Macht- und Finanzkreise, die sich seit Jahrzehnten zusammengerufen haben, die am Ende entscheiden, was hier passiert, zusammengefunden haben, die am Ende entscheiden, was hier passiert. Die meisten Menschen hier glauben noch immer, die Notenbank, die FED, wäre eine staatliche Organisation und würde dem Staat gehören oder wäre wie eine Behörde. Aber das ist nicht der Fall. Die US-Notenbank, die Federal, gehört den amerikanischen Banken. Das ist eine private Organisation. Man müsste hier noch sagen, den Rothschild-Banken vor allem auch nicht nur in Amerika, sondern auch außerhalb von Amerika. Das ist eine private Organisation. Aus diesem Hintergrundwissen lassen sich die Entscheidungen, die in letzter Zeit zugunsten der Banken gefallen sind, ganz anders erklären. Warum werden denn die Banken gestützt? Ja, klar. Weil da ein Programm dahinter steckt, weil es letztlich um die Banken geht. Es geht hier letztlich um die Hochfinanz, die dahinter steckt. Man kann das Interview im Internet abrufen, könnt ihr von mir den Link bekommen, wenn ihr wollt. Maßnahmen der Hochfinanz zur Aufhebung des Privateigentums. Das ist jetzt so ein Abschluss für diese Stunde. Etwas noch zum Nachdenken für die Pause. Das Ziel der Hochfinanz ist Abschaffung der Goldwährung und Golddeckung. Das haben sie schon erreicht. Ein weiteres Ziel ist Errichtung einer Weltzentralbank. Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel und internationaler Währungsfonds. Schritt A, nationale Zentralbanken in Privathände. Das ist die Federal, das haben sie schon erreicht. Übrigens auch die Bank of England ist in privaten Händen. Schritt B, eine Zentralbank der Zentralbanken in den Händen der Hochfinanz. Das ist die Basler, in Basel, die in Basel ihren Sitz hat, die Weltzentralbank, die BITS, Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Drittens, was wollen Sie noch? Einführung einer systematischen Inflation zur systematischen Enteignung des Bürgertums. Geld, das auf Kosten der Hochfinanz, Geldentwertung durch Geldvermehrung, also ganz viel Dollardruck, Geld überhaupt, später dann ganz überhaupt anderes Geld. Ja. Aber weil der Dollar in der ganzen Welt verteilt ist, wenn der Dollar entwertet wird, geht es allen, die den Dollar haben, genauso schlecht, oder? Also die Die Chinesen sind ja sehr interessiert, dass der Dollar weg, dass das nicht mehr so weitergeht mit dem Dollar. Wir kommen dann auch darauf zu sprechen. Die Chinesen, die Amerikaner schulden den Chinesen 2 Billionen Dollar. Ja, die Chinesen kriegen nichts mehr sozusagen, oder? Systematische Provozierung der Staatsverschuldung, die wird immer höher. Manipulierung von Währungen, das meiste Gold ist in den Händen der Zentralbanken. Und sechstens, globale Monopolisierung der Wirtschaft. Wir hatten darum schon gesprochen. Wir machen hier die Pause. Also, Hochfinanz kauft alles auf, freies Unternehmertum nimmt ab und die Menschheit kommt immer mehr in die Abhängigkeit der Hochfinanz. So nach weltlichen Zielvorstellungen.